Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und nach einer knapp zweiwöchigen Pause sind wir wieder da, sind wieder voll einsatzbereit, denn die heißen Wochen des Handballs stehen an. Das Champions League Final Four ist fix, das European League Final Four ist fix, der Meisterschaftskampf in der Bundesliga und Abstiegskampf sind weiter voll im Gange und natürlich haben wir jetzt erstmal Länderspielpause, das ist erstmal bisschen Zeit zum Durchschnaufen, aber natürlich gibt es auch da genug, worüber wir reden müssen. Das meine ich nicht allein, sondern heute wieder mein geschätzten Kollegen Robin Bulls an der Seite. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Wilde, erfolgreiche Tage aus deutscher Handballsicht und wir hoffen natürlich mit der bevorstehenden Nationalmannschaftspause, dass diese deutschen Handballfesttage genauso weitergehen. Nicht nur auf Clubebene, sondern auch auf Länderebene.
Genau, da hoffen wir natürlich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, da gibt's genug zu sprechen. Lass uns, bevor wir zur Nationalmannschaft kommen, die ja jetzt in dieser Woche die letzten zwei Testspiele hat, vielleicht erstmal den Blick auf Bundesliga und den restlichen, drumherum werfen. Lass uns vielleicht also anfangen mit der Champions League. Zwei deutsche Mannschaften sind mit dabei. Ich fand vor allen Dingen die Leistung der Berliner unfassbar beeindruckend. Also in der ersten Halbzeit im Hinspiel gegen Aalborg haben wir gesagt, okay, gut, hey, kriegen vielleicht so eine kleine Lehrstunde erteilt. Und was dann passiert ist, was für eine Reaktion gekommen ist und was sie dann auch noch in Aalborg geschafft haben, als erste Mannschaft seit 500 Tagen, glaube ich, waren es, in Dänemark zu gewinnen in der Halle. Chapeau vor der Leistung, die hier die Berliner abgeliefert haben. Das ist wirklich richtig Spitzenklasse gewesen.
Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Ich finde, das Hinspiel war so ein bisschen, kam mir vor wie die Reifeprüfung der Füchse Berlin. Also da hat diese Mannschaft bewiesen, dass sie aus dem Schatten der Mannschaft, die viel erreichen kann, rausgetreten ist und gezeigt hat, dass sie eine Mannschaft ist, die viel erreicht, in meinen Augen. Weil so zu bestehen, so sich nach der ersten Halbzeit zurückzumelden und so eindrucksvoll dieses Spiel dann zu gestalten und zu drehen und diesen komfortablen Vorsprung sich zu erarbeiten, ist unfassbar stark in meinen Augen. Und das war einer der beeindruckendsten Auftritte, sowohl im Hin- wie auch im Rückspiel. Lass uns mal vielleicht die erste Halbzeit ein bisschen ausklammern, aber selbst die gehört dazu für mich, ne? Die passt irgendwie auch so ins Bild. Und dann diese Vorstellung in Aalborg, das so runterzuspielen, ist für mich einfach unfassbar gut, ne? Und die Leistung, die sie in Aalborg gebracht haben, mit irgendwie Lichtlein, Wiede, Freihöfer, Andersen, Gitzel, alle irgendwie über 5 beziehungsweise mehr Tore gemacht. Das war so eine geschlossene, starke Mannschaftsleistung. Das war so unfassbar gut. Und ich bin schwer begeistert und mit diesem Rückenwind und mit diesem eindrucksvollen Sieg im Viertelfinale haben sich die Füchse so viel Selbstvertrauen geholt. Die fahren von, ob die es überhaupt ins Final Four schaffen, sind sie auf einmal in Final Four für mich mit ein absoluter Top-Favorit.
Ja, nach der Leistung definitiv. Also ich glaube, da können wir sie jetzt einfach nicht mehr abschreiben. Wenn du so auftrittst gegen Aalborg, die letztes Jahr im Finale gestanden sind, 40 Tore in Aalborg wirfst, was, glaube ich, in den letzten Jahren auch kaum ein Team geschafft hat, sei es ein deutsches Team, sei es aber auch Barcelona oder andere Top-Teams in Europa, ist das schon auf jeden Fall aller Ehren wert. Und ich glaube, das ist wirklich jetzt eine Mannschaft, die befreit hinfahren kann, weil, wie gesagt, natürlich klar, man ist natürlich ein bisschen unter Druck jetzt, das natürlich zu bestätigen und so weiter und so fort. Aber für mich haben sie den vermeintlich leichteren Gegner bekommen mit Nantes. Also für mich von den zwei anderen Teams, die noch mit dabei sind, für mich eigentlich der einfachste Gegner. Klar, natürlich darf man nicht unterschätzen, ne? Die Franzosen haben auch Sporting Lissabon weggespielt und Lissabon war echt stark in diesem Jahr, das darf man auch nicht vergessen. Aber mit der Leistung im Rücken darf man auf jeden Fall die Berliner nicht außer Acht lassen, wenn es um den Titel dort in der Champions League geht in Köln, weil damit haben sie sich auf jeden Fall endgültig da reingespielt. Wenn natürlich auch die Konkurrenz, Robin, wenn wir darüber reden, mit dem FC Barcelona, die sich reingespielt haben, auch wenn sie das Rückspiel knapp verloren haben gegen Sajid, aber haben in Sajid gewonnen gehabt. Und was ich auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, Magdeburg spielt unentschieden daheim und gewinnt dann in Veszprém mit einem Tor. Auch das brutal spannend, brutal dramatisch und Ja, die Magdeburger, die sind einfach, habe ich so den Eindruck, so in dieser Crunch-Time einfach King, auch wenn die kein überragendes Spiel machen, die halten sich immer irgendwie drinne und haben wirklich unheimliche Nervenstärke in dieser Mannschaft.
Ja, komm, Alter, das ist doch Wahnsinn. Das ist das Champions League-Spiel der Magdeburger. Anders kann das Ding doch gar nicht ausgehen. Das beschreibt doch die letzten 3 Jahre der Magdeburger in der Champions League einfach perfekt. Was ziehen die da bitte für geisteskranke Siege? Was für Herzschlagentscheidungen? Dieser Auszeit, dann schießt sich doch Bennett Wiegert wieder rein und sagt, nee Jungs, jetzt reicht's mir hier, wir spielen das so. Und dann kommt dieser Wechsel gegen die Hand, zieht Gisli Christiansson da durch, schweißt das Ding ein. Boom, Alter, komplett ausgerastet, muss ich sagen. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Und dann gegen Veszprém so ein Ding zu ziehen in Veszprém, Halle kocht und Magdeburg macht das Ding klar. Unfassbar, also wirklich ein so unglaublich geiles Match. Und du hast die Auslosung angesprochen. Ich finde die eigentlich perfekt für ein deutsches Finale. Weil, ich weiß nicht, ich sehe Magdeburg gegen Barcelona irgendwie eher so das Ding auch wieder in so einem Crunch-Time-Teil ziehen und glaube, dass Barcelona Magdeburg besser liegt. Und die Füchse mit Nantes, glaube ich, besser klarkommen. Und hier schon mal meine steile These. Ich sage deutsches Finale nach Ewigkeiten mal wieder.
Ja, unwahrscheinlich ist es nicht. Ich müsste man mal gucken, wann es das letzte deutsche Finale gab. Aber das ist auf jeden Fall schon ein ganz schönes Weilchen her. Also ich glaube, da war ich noch... Also es ist auf jeden Fall vor den 10er-Jahren gewesen. Ich glaube, da bin ich mir schon relativ sicher. Aber ja, wie gesagt, das ist definitiv möglich. Ich finde auch, Barcelona ist nicht unschlagbar. Wir haben es gesehen. Finde ich, die Mannschaft ist nicht mehr diese Übermannschaft. Muss man mal, wie gesagt, mal genau beobachten. Ich meine, Vincent Gerard haben sie mit dabei, aber gut, ich kenne es halt, Vincent Gerard ist ja auch nur der Notnagel und so. Also ich fand auch diese Leistung, klar, haben sie gut gemacht, möchte ich gar nichts unterstreichen. Gegen Sajid musst du bestehen, auch gerade in Sajid. Das ist für viele Teams nicht einfach. Da haben schon viele Teams überraschend auch verloren. Aber ich glaube, da ist echt was für Magdeburg auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, das kann echt... richtig, richtig spannend werden, dieses Champions League Final Four. 14., 15. Juni, schon mal ganz, ganz fett im Kalender einmarkieren. Das wird richtig, richtig spannend werden. 15 Uhr Berlin gegen Nord, 18 Uhr Barcelona gegen Magdeburg. Das wird, richtig, richtig spannend werden, da bin ich mir jetzt schon ganz, ganz sicher. Das werden tolle 2 Tage werden mit 4 tollen Spielen mit Sicherheit. Und ob zum Ende dann wirklich zum deutschen Finale reicht und dann zum deutschen Sieger, wir werden es natürlich genauestens beobachten. Die Chancen sind, wie gesagt, gegeben. Die Chancen sind aber auch gegeben, dass es ja mal wieder, muss ich ja sagen, es ist ja eigentlich schon ein Dauerabo, muss man ja fast sagen, ein deutsches Team den European League gewinnen wird. Denn von 4 Teilnehmern sind 3 Deutsche. Robin, fast das Maximum, nur halt Pech gehabt, dass halt Gummersbach gegen Melsung zugelost worden war.
Ja, das ist natürlich bitter, ne? Noch kurzer Nachtrag, 13-14. Als Flensburg den Champions-League-Titel holt, gab es das letzte deutsche Finale. Da haben die Flensburger Kiel im Final Four in Köln besiegt. Aber zurück zur European League, ja, das meine ich ja mit Festspiele des deutschen Handballs, zumindest erstmal auf Club-Ebene, ne? Also, ja, es sind wieder 2 Teams jetzt ins Champions League Final Four eingezogen. In der European League, hast du es angesprochen, ist es ja fast schon irgendwie ein Dauerabonnement, dass da mindestens 2, wenn nicht gar 3 Teams jetzt aufspielen. Nur die Auslosung macht dir irgendwie ein rein deutsches Finale zunichte. Das ist, wir hatten mal so eine Phase, da war immer, ja, es ist zwar die stärkste Liga der Welt, aber auf internationalem Niveau in der European League und in der Champions League gab es Durstphasen, sage ich mal, ne? Die Zeiten sind vorbei. Also, ne, jetzt beobachten wir es in der European League, in der Champions League hatte der SC Magdeburg ja auch in den letzten Jahren sich da stark präsentiert. Und es ist unfassbar. Also es macht einfach nur megamäßig Spaß, sich das zu verfolgen, das zu sehen und Hut ab einfach vor der Leistung der Melsunger, der Kieler da und der Flensburger natürlich. Das ist einfach großartig.
Ja, also ich fand es vor allen Dingen von Flensburg sehr, sehr gut, muss ich zugeben, in GOG zu gewinnen. Auch natürlich mit dem Hintergrund, dass Flensburg ja jetzt nicht unbedingt ich sag's mal so, in letzter Zeit eine Auswärtsmacht ist. Fand ich richtig, richtig stark. Also wie sie das da gezogen haben, echt Chapeau. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Die Kieler haben es auch im Rückspiel auch besser gemacht. Im Hinspiel haben sie sich doch ein bisschen schwer getan gegen Limoges, die echt auch gut gespielt haben. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und bitte, was macht eigentlich Adam Moravský da? Ich glaube, 19 Minuten ohne Gegentor.
Ja.
Also das war richtig wild. Aber hey, auch das war ganz, ganz wichtig, denn die Spanier haben echt gut angefangen daheim. Aber natürlich, wenn du so eine Phase hast als Torhüter, dann wird es einfach für jede Mannschaft dann extrem schwer, dann da zurückzukommen. Und so haben sie es dann wirklich gut durchgezogen, gut zu Ende gespielt und so. Aber man muss auch schon sagen, also die haben schon teilweise auch ein bisschen mitgehalten, aber man merkt einfach, wenn du dann Hin- und Rückspiel hast, wird es dann noch für die eine oder andere Mannschaft dann schwer, das wirklich so zu performen, so zu zeigen, gegen diese Mannschaften zu bestehen. Und ich glaube, es spielt einfach dafür, wenn wir uns auch diese drei Teams anschauen, die ja irgendwie auch noch schon im Meisterschaftskampf auf jeden Fall drin stecken, wie Melsung, beziehungsweise ja noch in der erweiterten Spitze mit Kiel und Flensburg dabei sind, ist es, glaube ich, für andere Teams einfach extrem schwer, halt einfach diese Mannschaft zu schlagen, weil die ja so stark auch in der Bundesliga unterwegs sind. Und das ist einfach ein Qualitätsmerkmal, dass die Bundesliga extrem spannend ist und man merkt natürlich auch diese Qualität dann natürlich auf internationalem Level, auch wenn es viele Spiele sind, wenn die Belastung hoch ist. Die Teams kriegen es immerhin, gegen die anderen Mannschaften zu bestehen und das spricht dafür, dass da gute Arbeit geleistet wird, dass da gute Physioarbeit geleistet wird, dass man immer wieder auch noch Erholungsphasen schaffen kann, auch wenn natürlich in Melsung mittlerweile Carsten Lichtlein dann als Notnagel herhalten muss, aber ich glaube auch das kriegt man irgendwie hin.
Ja, es ist irre, ne? Also was für eine Story ist das bitte, dass er auf einmal da, nachdem sich Simic verletzt hat, doch nochmal einspringt und dann tatsächlich irgendwie auch ein bisschen Spielzeit bekommt und einfach zeigt, dass er es ja immer noch drauf hat. Das ist ja komplett bekloppt, oder?
Ja, absolut. Also,
gut, es ist natürlich, also es kann natürlich nicht irgendwie die Lösung jetzt bis zum Ende, sage ich mal, der Saison sein. Da ist ja man auch schon irgendwie aktiv auf der Suche gefühlt, beziehungsweise da ja, eine Alternative zu finden, die etwas sicherer, sage ich mal, ist. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, dass er da nochmal einspringt und von der Trainerbank, sag ich mal, Torwart-Trainerbank zurück ins Feld geht. Aber Handball-Torhüter, weiß ich nicht, die haben so viele Frühlinge und Sommer, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt.
Die sind irre genug, dass sie sich das immer nochmal geben.
Ja, absolut. Wir hatten es auch vor ein paar Jahren, wo, glaube ich, Henning Fritz irgendwie nach 6, 7 Jahren ohne Spielzeit nochmal bei den Löwen eingesprungen war als Notnagel. Also von daher, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man da nochmal, auch im hohen Torwartalter, ne, man muss ja Gott sei Dank sich nicht allzu viel bewegen. Klar, mittlerweile mit einem 7. Feldspieler musst du schon noch ein bisschen Finker sein, damit du dann auch schnell ins Tor zurückkommst, aber trotzdem so viele schnelle Bewegungen auf und ab, hin und her hast du ja als heute jetzt nicht unbedingt, deswegen kann man auch noch im hohen Alter dann noch gute Leistungen auf jeden Fall zeigen. Und natürlich wollen nicht viele Mannschaften nicht außer Acht lassen im European League Final Four mit Montpellier. Die müssen gegen Kiel spielen im zweiten Halbfinale. Das erste bestreiten Melsungen und Flensburg. 24. Mai, 25. Mai jeweils in Hamburg. Wird mit Sicherheit auch sehr, sehr stimmungsvoll sein. Ne? Kiel-Flensburg ist ja jetzt nicht so weit weg, sage ich es mal so. Aber ich denke auch, die Melsunger werden mit Sicherheit nicht außer Acht zu sein lassen. Und ich bin echt gespannt, inwieweit Montpellier ja die Deutschen doch ärgern kann. Weil ich glaube, das ist schon eine Mannschaft, die echt auch Qualität besitzt.
Ja, definitiv. Also, glaube, ohne Melsungen im Flensburg zu nahe treten zu wollen, Kiel-Montpellier wird vielleicht in meinen Augen das bisschen spannendere Halbfinale, weil es auch einfach, ja, dadurch, ich weiß nicht, ob es nicht nochmal extra diese Portion extra Motivation, gerade auch bei Montpellier gibt, gegen den großen THW zu spielen, die Chance zu haben, sich da irgendwie einen Titel zu sichern. Ich bin mega gespannt, glaube aber am Ende, muss ich sagen, damit wir hier mal Butter bei die Fische bringen, ich glaube, dass der THW eine Zwei-Titel-Saison spielen wird. Neben dem DHB-Pokal werden die sich auch noch die European League sichern, meiner Meinung nach, glaube ich zumindest, und werden Montpellier schlagen. Und im Finale wird es zum Nordderby kommen, glaube ich. Und da wird Flensburg den Kürzeren ziehen.
Das ist auf jeden Fall mal ein Wort.
Ja.
Ich würde es einfach, also ich bin ganz ehrlich, ich würde es unheimlich den Melsungern gönnen. Ich glaube, sie haben sich das wirklich verdient. Ob sie jetzt wirklich Meisterschaft rein, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall einen Titel haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und deswegen würde ich sie auch nicht außer Acht nehmen. Klar, natürlich die personelle Lage. Weiß nicht, ob sie bis dahin groß verbessern wird. Aber einen Titel nach dieser brutalen Saison haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und da es jetzt schon mit der im DFB-Pokal nicht funktioniert hat, kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt nochmal ein bisschen extra motiviert sind und das jetzt rocken. Schauen wir mal, aber es wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Die Flensburger werden mit Sicherheit genauso motiviert sein, weil es für die deren einzige Titelchance in diesem Jahr ist. Da werden wir mal genau drauf schauen. Aber das wird, glaube ich, also das ist für mich wirklich relativ ausgeglichenes Feld, muss ich einfach sagen. Da kann extrem viel passieren in dieser European League. Und bin wirklich sehr gespannt, wer es am Ende ziehen wird, wer am Ende da rauskommen wird. Ich habe da, bisher tue ich mal ein bisschen schwer, möchte ein bisschen abwarten, wie sich die deutschen Teams auch zeigen in ihrer Form. Natürlich müssen wir natürlich noch schauen, ne? Kiel, Flensburg, wie gesagt, Meisterschaft ist jetzt wahrscheinlich weg, aber die werden mit sich ja trotzdem versuchen, in den nächsten Wochen Form auch hochzuhalten, Siege einzufahren, Selbstvertrauen aufzubauen, um dann halt in Hamburg bestmöglich ihre Saison zu beenden, weil es ja dementiert ihre beste Möglichkeit und auch die sicherste natürlich, um da auch definitiv dann einen European League Platz dabei zu haben. Da freut sich dann vielleicht dann der Sechste in der Bundesliga, dass er da ja vielleicht diesen Platz darüber bekommt.
Ja, definitiv.
Dann würde ich sagen, Robin, machen wir eine kurze Pause, kommen gleich jetzt zurück und reden natürlich dann immer die Bundesliga, aber deswegen sollte ich auch unbedingt dranbleiben hier bei Anruf am Handball Talk auf Sport1. Ja, wir sind zurück hier bei Anruf am Handball Talk auf Sport 1 und wollen natürlich jetzt auch den Blick werfen auf die Bundesliga, denn auch da ist es weiter extrem spannend. Drei Teams trennen einen einzigen Punkt. Das ist wirklich ja jetzt mittlerweile fast nur noch ein Dreikampf. Hannover mit aktuell 13 Minuspunkten, vielleicht schon ein bisschen hinten dran, Robin. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Eindruck ist, aber diese zwei Niederlagen, die sie zwischendurch hatten, haben extrem wehgetan und da wird es jetzt, glaube ich, ganz schwierig, dann nochmal auf einen der ersten zwei Plätze zu springen, um dann Champions League zu spielen. Trotzdem, die Saison der Hannoveraner weiterhin extrem gut gewesen und das trübt jetzt auch nicht den Eindruck, dass es jetzt eine schlechte Saison ist, nur weil man jetzt nicht Meister wird. Aber natürlich, klar, wenn man so nah dran ist, möchte man, glaube ich, auch bis zum Ende mit dabei sein.
Ja, absolut. Also die Saison der Hannoveraner, die Entwicklung der Hannoveraner in den letzten, ja, sagen wir mal, drei Jahren, würde ich sagen, ne, ist unfassbar. Also es ist wirklich beeindruckend. Und ja, wenn wir ehrlich sind, Sebastian, glaube ich, haben wir beide nicht unbedingt damit gerechnet, dass Hannover das bis zum Ende durchhält und ja, den Titel ziehen kann, ne? Die Niederlage gegen die Füchse Mitte Ende April, kann man einrechnen, in Berlin kannst du verlieren, aber ich glaube, die Heimniederlage Anfang April gegen Fischerhof Göppingen, die war nicht eingeplant und die hat sehr wehgetan, glaube ich. Da weiß ich nicht ganz genau, was da unbedingt bei Hannover schiefgelaufen ist, aber naja, sie haben sich aber, ne, nach den zwei Niederlagen haben sie ein super enges Spiel gegen einen richtig unangenehmen Gegner aus Lemgo wieder mit ihrem klassischen Ein-Tore-Sieg geholt. Ne? Also ich glaube, kein anderes Team hat in dieser Saison häufiger mit ein oder zwei Toren Abstand nur die Spiele gezogen und die Dinger gewonnen. Also ich glaube, mental auch richtig gereift und Hannover wird nächste Saison auch wieder ganz, ganz oben mitspielen, weil natürlich auch sie werden das internationale Geschäft schaffen und das wird natürlich auch gerade was mentales Thema etc. Da haben sie ja jetzt schon Erfahrungen gemacht, aber das wird auch da weiter dafür sorgen, dass die Mannschaft reift und sich noch mehr, sag ich mal, sich noch mehr zusammenraufen wird. Jetzt glaube ich, wird es im Titelkampf nicht mehr reichen. Also es sind zwar nur drei Punkte, aber mit den Füchsen Berlin, mit Melsungen und vor allen Dingen Magdeburg sind da drei Teams meiner Meinung nach doch ein bisschen abgebrühter.
Da würde ich dir gar nicht groß widersprechen wollen, bin ich ganz ehrlich. Also wie gesagt, das ist natürlich eine unfassbar starke Saison. Das wird es auch definitiv nicht beeintrüben. Aber wie gesagt, glaube ich, diese Niederlage gegen Fristoff Göppingen, die tat extrem weh, auch total unnötig gewesen. Ich meine, immerhin haben sie sich dann gefangen, haben gute Leistung gezeigt, aber natürlich auch jetzt das Restprogramm natürlich alles anders einfach, ne? Empfängst nächste Woche Freitag, geht's daheim gegen Melsungen, dann musst du nach Magdeburg, dann hast du zwar nochmal das entspannte Spiel in Anführungsstrichen gegen Potsdam, aber dann hinten raus nochmal Flensburg, Kiel und dann noch Gummersbach. Das sind alles andere als Zuckerschlecken, die du da hinten raus hast, aber ich glaube, zeigt auch einfach, dass es extrem spannend einfach ist und dass sie extrem schwierige Aufgaben noch vor sich haben, aber Ja, was soll man sagen, sie haben trotzdem eine tolle Saison gespielt, auch wenn es halt am Ende nicht für ganz oben reichen wird, werden sie trotzdem wahrscheinlich mindestens Vierter werden. Muss man mal gucken, wie das verlaufen wird, wie sich dann auch natürlich gegen Flensburg und Kiel zeigen werden, ob sie vielleicht wirklich dann noch eine Zünglein an der Waage spielen, wenn sie vielleicht Melsung oder Magdeburg ärgern können. Also von daher, sie spielen da immer noch eine entscheidende Rolle mit dabei, ob sie für mich jetzt auch nicht mehr der Top-Favorit, sondern eher dann so ein bisschen so knapp außerhalb dieses Dreier-Duells dazwischen Füchse, Berlin, MC Melsung und dem SC Magdeburg, weil diese drei Mannschaften einfach auf einem extrem hohen Level mittlerweile spielen. Die Melsung haben sich auch mittlerweile gefangen, auch wenn sie personell immer noch angeschlagen sind. Aber jetzt 5 Siege in Folge, die spielen wirklich ihren Stiefel jetzt konsequent runter. Das muss man ihnen echt wirklich lassen. Ich bin sehr gespannt, ob es am Ende aufs Torverhältnis ankommen wird, denn da sind die Füchse aktuell doch deutlich vorne und das könnte wirklich ein Zünder an der Waage sein am Ende.
Ja, die Füchse haben halt natürlich einen Vorteil, ne? Wenn wir da aufs Torverhältnis gucken, die haben Gitzel und Anderson.
Ja.
Das ist halt unfassbar, ne? Was die für Dinger reinschmeißen. Jetzt zu Hause gegen Bietigheim nach dem Kampf in Aalborg schmeißen die schon wieder über 40 Tore, ne? Und schicken Bietigheim mit 42-30 irgendwie nach Hause. Gut, 30 Tore von Bietigheim, da wusste Bietigheim wahrscheinlich auch gar nicht, warum sie auf einmal 30 Tore werfen konnten. Das ist diese Saison sehr, sehr selten vorgekommen. Aber wenn du dann 42 Dinger denen vorne einschweißt, ist natürlich auch egal, wie viel du hinten kassierst, sage ich mal. Da baust du trotzdem ein positiveres Torverhältnis weiter aus. Und die Füchse Berlin mit diesem Selbstbewusstsein, diesem sauschweren beiden Spielen gegen Aalborg, dem Einzug ins Final Four, das setzt, glaube ich, Kräfte frei und beflügelt irgendwie ein bisschen mehr, als man denkt. Weil für Magdeburg ist es vielleicht so ein bisschen im Kopf, ja, wir müssen in dieses Final Four, sondern aufgrund der letzten Jahre ist es so ein bisschen... Ja, nicht selbstverständlicher, aber man hat eine andere Position, in der man gegen diese Spiele gegen Veszprém geht. Und für die Füchse Berlin ist es einfach so, endlich wieder Champions League Handball und dann direkt ins Final Four einziehen. Aalborg zu Hause wegschießen mit 40 Toren. Das gibt so viel Rückenwind und du hast es gesagt, du gönnst es den Melsungern. Ich gönn's den Melsungern auch von Herzen, aber ich sehe in dieser Dreierkonstellation, die Füchse Berlin und Magdeburg, wenn es sich wirklich aufs Ende zuspitzt, geht es, glaube ich, um diese beiden Teams, selbst wenn Magdeburg aktuell noch einen Minuspunkt mehr hat.
Ja, und 2 Spiele noch zum Nachholen.
Ja, das, ja, also, ne, das ist ja klar.
Ja, das ist dann auch noch natürlich mit Sicherheit dann auch für sie extrem stressige Wochen. Immerhin ist natürlich zumindest der restliche Spielplan jetzt mal echt für Magdeburg echt machbar. Klar, natürlich, wenn du aus der Pause zurückkommst, aus der Länderspielpause, hast du mit Gummersbach und Hannover echt 2 Brocken. Aber dann hast du jetzt mal abgesehen von den letzten 2 Spielen mit Lemgo und Flensburg echt viele Teams von unten. Ne? Eisenach, Potsdam, Erlangen, Bietigheim. Klar, keine nicht unbedingt einfachen Aufgaben. Das kann auch unangenehm sein, weil natürlich Erlangen beispielsweise und auch Bietigheim noch unten drinnen stehen und auch natürlich wichtige Punkte im Abstiegskampf brauchen. Aber natürlich prinzipiell Aufgaben, wo der SC Magdeburg halt einfach natürlich nicht Punkte lassen darf. Das ist natürlich klar.
Nein, überhaupt nicht, aber ja. Du siehst auch schon, du hast nach der Länderspielpause angesprochen, schau mal, wer in der Länderspielpause zum Beispiel nicht zum deutschen Kader auf Linksaußen gehört.
Ja.
Ne? Also das ist schon Lukas Mertens nach der schweren Verletzung von Matthias Musche. Ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung, dass Lukas Mertens da nicht mitfährt.
Hat der Bundestrainer auch gesagt,
ja.
Er soll geschont werden, ähnlich wie auch andere Spieler, Lukas Zell beispielsweise, Yannick Kohlbacher, hat er bewusst gesagt in der Pressekonferenz gestern am Dienstag. Ja.
Und dementsprechend, also bei Magdeburg ist da voller Fokus und wir haben darüber gesprochen, das ist so eine Crunch-Time-Mannschaft und was, wenn nicht Crunch-Time findet in den nächsten 4 Wochen statt? Also,
so ist es.
Das ist, ja, alles spitzt sich zu, es ist unfassbar geil, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Und ich meine, die haben ja auch gezeigt, die Magdeburger, dass sie auch extrem enge Spiele gewinnen können. Ne? Wir hatten uns das Wetzlar-Spiel, wo sie, ich fand, nicht überragend gespielt haben, aber wo sie halt trotzdem gewinnen. So, ja. Das ist einfach diese, was wir ja schon angesprochen haben, diese Qualität in dieser Mannschaft. Auch wenn sie vielleicht nicht ihr absolutes Top-Spiel hinstellen, gibt es immer 2, 3 Leute, die in diesen entscheidenden Phasen Verantwortung übernehmen, die Pille sich in die Hand nehmen und das Ding entscheiden. So.
Ja, das total. Ist, und die Jungs. Qualität. Die Jungs werden alle wieder fit, ne? Guck dir Gisli Christiansson an. Der hat eine Saison, da würde ich sagen, wenn ich mir die angucke, boah, da hat er irgendwie ein bisschen zu kämpfen gehabt und hat sich schwer getan. Der ist jetzt wieder da. Ne? Der zieht die Dinger. Felix Klar spielt unfassbar gut und der war auch schwer verletzt diese Saison, ne? Und ist wieder am Start. Und ja, mega, ne? Auch dann, dass sie zum Beispiel gegen Leipzig Anfang April das Ding mit einem Tor in Leipzig ziehen, ne? Das ist einfach so stark und deswegen ist für mich Magdeburg da echt neben den Füchsen, ja, sag ich nochmal, Favorit.
Ja, zwischen den beiden wird sich sehr wahrscheinlich entscheiden. Also klar, natürlich, ich würde es für die Melsungen hoffen, dass sie noch mit dabei bleiben und auch mithalten können. Das wird natürlich extrem spannend. Da werden mit Sicherheit die nächsten drei Spiele extrem wichtig werden, ne? In Hannover, in Berlin. Ja, dazwischen noch das Heimspiel gegen Wetzlar, die ja jetzt auch einen neuen Trainer haben. Also das werden, glaube ich, da echt ganz wichtige Spiele für diese Mannschaft werden. Und da wird es dann damit sicher dann ein bisschen klarer dann noch sein, weil hinten raus haben sie dann mit Eisenach, mit Lemgo und mit Potsdam keine einfachen Gegner, gerade Eisenach und Lemgo. Lemgo ja extrem eklig zu bespielen, haben auch schon einige Teams echt geärgert da oben. Aber das wird, wie gesagt, das wird dann noch mit einem extrem spannend werden. Das ist, glaube ich, einfach ja ein Faktor, dass man da einfach noch ganz viel Spannung einfach hat bis zum Saisonende. Und genau das sollte es sein. Genau so ein Meisterschaftskampf wollen wir uns. Ich glaube, Frank Bohmer hat es gesagt, ist der spannendste Meisterschaftskampf über alle Sportarten und alle Länder hinweg. Weiß ich jetzt nicht, kenne ich alle Länder und alle Sportarten und alle Ligenkonstellationen, aber ich glaube, da kann man ihm nicht groß widersprechen.
Ja, ich glaube, so ein Dreikampf ist schon was Besonderes, ne? Und das ist ja das, was wir uns irgendwie immer gewünscht haben, nachdem man viele Jahre irgendwie ja auch immer nur gefühlt Zweikämpfe hatte oder so. Und einfach auch mal diese Konstellation, dass Melsungen mit dabei ist, die Füchse jetzt, ne, da sind zwei Teams, die Chance haben, ihren ersten Meistertitel zu holen. Was meinst du, was das nochmal freisetzt, dieses Wissen? So.
Definitiv.
Das ist einfach nur großartig, das zu beobachten. Und ja, nicht minder interessant ist es natürlich unten im Abstiegskampf. Da geht's um die pure Existenz und da rutschen dann auf einmal irgendwie Teams doch nochmals wieder rein. Mit Stuttgart meine ich damit konkret, die irgendwie schon gedacht hatten, ja, nee, wollen wir nichts, haben wir nichts mit am Hut und jetzt sind sie da doch irgendwie wieder unten drin. Erlangen fängt auf einmal an, Spiele zu gewinnen. Das ist halt, ja, es ist auch super spannend da unten.
Ja, definitiv. Da will ich gleich nach einer kurzen Pause übersprechen, denn auch wir haben da unten einen Trainerwechsel, über den wir noch reden müssen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf Sport1. Ja, Robin hat es schon angesprochen, auch unten ist es extrem spannend. Mittlerweile sind es nur noch 4 Punkte, die Bietigheim als 17. vom 15. Stuttgart trennen. Und auch Wetzlar mit 18 Punkten, also 8 Punkten Vorsprung, scheint sich noch nicht so ganz sicher zu sein, denn hat man sich entschieden, Frank Carstens, der ja sowieso zu Saisonende gehen sollte, jetzt schon zu beurlauben in dieser Zeit. Mumi Ilic übernimmt jetzt schon, ist jetzt sofort bereit, um diese Mannschaft zu übernehmen. Robin, als ich das hatte und das gehört habe, habe ich ein bisschen gesagt, okay, das ist jetzt so typischer Panikmodus Fußball. Man hat ein bisschen Angst und muss jetzt schnell schon mal einen neuen Trainer irgendwie holen, damit man nicht noch da unten reingerät. Kannst du den Schritt nachvollziehen, jetzt schon zu sagen, okay, wir möchten jetzt schon den Trainerwechsel haben, um dann eventuell zu vermeiden, dass wir wirklich dann nochmal unten in den Abstiegsrudel reingeraten?
Ja, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, also wenn wir mal ganz realistisch auf das Restprogramm gucken und auf diese 8 Punkte Vorsprung, das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die HSG Wetzlar absteigt. So, Punkt. Der Trainerwechsel, den kann ich nachvollziehen, weil guck dir die Bilanz an. Ne? Die HSG Wetzlar hat 5 Niederlagen sich in Folge da unten reingezogen, hat die schlechteste Bilanz von allen Teams, sage ich mal, im Abstiegskampf. Aber ja, ich glaube nicht, dass der HSG Wetzlar da reinkommt und das könnte so ein bisschen, sage ich mal, mit Mumi Ilic, der so oder so kommen sollte, jetzt vorgezogen, ist nicht unbedingt verkehrt, sage ich mal, um mit einem guten Gefühl vielleicht doch aus der Saison rauszugehen und dann wirklich einen Neuanfang zu starten, weil ich glaube, dass die Chance mit Mumi Ilic total da ist. Also die Entscheidung, da kann man die HSG Wetzlar meiner Meinung nach nur zu beglückwünschen, weil ich glaube, dass das funktionieren kann und ich bin gespannt, wie Ilic sich dort einbringen wird und was für eine HSG Wetzlar wir nächstes Jahr sehen werden. Und Ja, dementsprechend finde ich die Entscheidung, diesen Trainerwechsel jetzt schon zu vollziehen, gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also wie gesagt, man kann auf jeden Fall drüber reden, dass man es jetzt schon vorzieht. Wie gesagt, natürlich, ob das jetzt immer der richtige Zeitpunkt ist, lässt sich immer schwer drüber spekulieren. Ich finde einfach natürlich, ich meine, es ist nicht nur die Trainerposition, wobei jetzt das Problem ist, für mich einfach die Kadersituation, dass man da einfach ja besser einfach arbeiten muss, dass man einfach einen besseren Kader zusammenstellen muss. Da ist man auch, muss man einfach so knallhart sagen, auch nicht viel besser als eine Mannschaft, die halt im unteren Tabellendrittel steht, weil sich dann noch schon frühzeitig den Klassenerhalt sichern kann. Aber mehr ist dann nicht möglich. Das muss man einfach so knallhart sagen. Dafür ist der Kader einfach nicht mehr so stark, wie er einst mal von einem gewissen Kai Wallensteiner zusammengestellt worden war. Und da muss man sich auch schon hinterfragen, warum man jetzt schon wieder einen Trainerwechsel hat, wo man schon wieder es nicht hinbekommt, die Ziele, die man sich vielleicht gesetzt hat, im gesicherten Mittelfeld zu landen, hinbekommen hat. Und da sich dann auch sportlich zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, dass, auch wenn man jetzt einen neuen Trainer hat, zu analysieren, okay, hey, was für einen Handball wollen wir spielen? Was müssen wir dafür tun, damit wir auch da in diesen Bereich hinkommen, zu sagen, okay, ne, wir müssen vielleicht nochmal irgendwo nachbessern, weil es kann ja nicht sein, dass man jedes Jahr oder alle 2 Jahre da versucht, einen Trainer zu wechseln, weil man feststellt, okay, das funktioniert nicht, aber dann die handelnden Personen, die den Kader zusammenstellen, nicht auch mal hinterfragt werden. Und ich glaube, da muss man auch sich ganz ehrlich dann auch in den Spiegel schauen und einfach sagen, okay, hey, es kann nicht nur am Trainer liegen, sondern wir müssen halt auch mal in gewissen Punkten was anderes machen, dass ein Kittel Klimke lieber nach Dänemark geht, als bei der HSG zu bleiben, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man ja aufwachen sollte, dass man halt wieder so ein bisschen ja besser scouten sollte, besser Spieler finden sollte, so wie es einst ein Kai Wandschneider gemacht hat, der wirklich ein unglaubliches Händchen dafür hatte, Spieler weiterzuentwickeln, Spieler zu finden. Und ich glaube, da muss man aus HSG-Sicht wieder hin. Und dann kann man dann auch wieder dann im Mittelfeld ärgern und so eine Rolle einnehmen, wie es jetzt Eisenach so ein bisschen gemacht hat. Ne, ich finde, die haben so ein bisschen jetzt also die Schau gestehlt, muss man ganz ehrlich sagen. Also da haben die echt gute Spieler geholt. Das hat Micha Kaufmann richtig, richtig stark gemacht. Ich bin sehr gespannt, was er bei Stuttgart schafft. Aber da müssen die Wetzlarer wieder hin. Jetzt, wie gesagt, ich glaube auch nicht mehr, dass die ganz unten mit reinkommen. Aber mir war es einfach noch wichtig, dass einfach nicht nur der Trainerwechsel entscheidend ist, sondern dass man sich dann auch viel grundsätzlichere Fragen stellt, um dann halt natürlich auch noch mit Rumi Ilic erfolgreich zu sein. Das ist mit Sicherheit extrem spannend, extrem großer Name, aber er alleine wird halt letztlich retten können.
Ja, absolut. Also, du hast es angesprochen, dass man sich da genereller hinterfragen muss. Ich glaube, dass Mumi Ilic da nach Wetzlar kommt und schon auch klare Vorstellungen und Forderungen hat und
Glaube
sagt:
ich
Jungs,
auch.
das, was hier veranstaltet wurde, das kann nicht sein. Das kann so nicht weitergehen. Ich komme hier nur hin, wenn wir hier wirklich was Neues auf die Beine stellen, ne? Weil der kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Also, der war ja schließlich auch bei Veszprém als Trainer unterwegs und sagt, wenn ich hier ein Projekt mache, dann will ich da auch nicht die volle Kontrolle drüber haben, aber ich glaube nicht, dass er da hingeht und sich sagen lässt, was er zu tun hat, sondern da wirklich auch entscheidend mitgestalten will und sagt, folgende Spieler passen in mein Profil, die möchte ich gerne haben. Und damit dann auch wirklich, sage ich mal, einen wirklichen Wechsel, einen wirklichen Neustart in Wetzlar lostreten kann. Und ja, wäre einfach spannend zu beobachten, weil du hast es angesprochen, unter Kai Wandschneider, das waren schon coole Zeiten, wie Wetzlar da teilweise agiert hat.
Ja, definitiv. Und klar, da möchte ich gerne wieder zurück. Und wie gesagt, da muss man sich noch auf jeden Fall überlegen, wie man das halt mit Mumi Ilic zusammen hinbekommt. Jetzt glaube ich auch nicht mehr, dass sie mir da unten reinrutschen. Aber das muss man natürlich mal beobachten. Ich meine, dass immerhin das Gute ist, dass sie zum letzten Spieltag, sollte es wirklich brisant sein, halt dann das Endspiel haben gegen Erlangen. Also von daher könnten sie es einem Fall der Fälle dann vermutlich auch selbst entscheiden. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, Robin, ich glaube, dass du mit 18 Punkten definitiv durch bist, denn ich sehe nicht, dass Bietigheim 8 Punkte noch irgendwo. Die haben es ja jetzt 10 Punkte insgesamt geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die letzten Auftritte, klar, da waren gute Einsätze mit dabei, aber die müssen mal dringend punkten, weil so ist das extrem schwierig, dass sie überhaupt irgendwie erfolgreich werden, wenn die ja es nicht schaffen, eine vernünftige Abwehr zu stellen und da wirklich mal ein knappes Spiel hinzubekommen, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Thema auch gerade.
Ja, total. Also es ist, ja, ich verstehe nicht, ich weiß nicht ganz genau, was da schiefläuft, ehrlich gesagt.
Ja, scheinbar vieles.
Ja,
Ja.
total.
Ja, also es ist wirklich so. Also, ich meine natürlich klar, ne, du kannst gegen Melsungen verlieren, du kannst auch in Berlin verlieren, aber du darfst halt zum Beispiel nicht unbedingt mit 8 Toren gegen Eisenach verlieren. Ich glaube, das ist Das hat einfach extrem wehgetan, hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr einfach ausgerechnet daheim. Ich meine, du hast jetzt noch wichtige Spiele, jetzt erstmal nach der Länderspielpause spielst du daheim gegen Göppingen, eine Mannschaft, die nicht unbedingt auswärts stark ist, die du vielleicht auch noch mal ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen mit reinziehen kannst, auch wenn natürlich die Göppingen mit 19 Punkten auch eigentlich raus sind aus dem Gröbsten, aber zumindest da auch noch mal vielleicht deren Ängste so ein bisschen noch mal schüren. Und dann natürlich die Auswärtsspiele in Lemgo wird extrem schwer, dann Stuttgart, wo du wirklich deinen direkten Nachbarn nochmal mit reinziehen kannst, und ich glaube wirklich, dieses Spiel am 24. Mai ist wahrscheinlich extrem wichtig für diese Mannschaft, weil ich glaube, wenn du da nichts holst, kannst du das Ding eigentlich schon fast, ja, vergessen, weil dann, glaube ich, wird es extrem schwer, dass sie da nochmal unten rauskommen.
Ja, total. Also das wird so ziemlich das, ja, entscheidendes Spiel für die Bietigheimer im Abstiegskampf. Aber ich würde sie überhaupt nicht abschreiben, weil Erlangen präsentiert sich in meinen Augen auch echt nicht stark, ne? Und wir dürfen nicht vergessen, ne, am 1.6. spielt Bietigheim zu Hause auch noch gegen Erlangen.
Ja.
So, also das sind zwei absolute Endspiele für die Bietigheimer und 50-50 sehe ich es irgendwie, muss ich sagen, ob Bietigheim oder Erlangen jetzt darunter geht, ne? Weil Erlangen dürfen wir nicht vergessen, 2 Punkte Vorsprung, aber auch 2 Spiele mehr schon, ne? So, und dann die Bietigheimer mit dem Spiel gegen Stuttgart eben noch und dem absoluten entscheidenden Spiel, sage ich mal, gegen Erlangen selbst dann. Das wird spannend zu beobachten, wie das da weitergeht. Nichtsdestotrotz finde ich den Handball qualitativ, den die beide spielen, echt nicht erstligatauglich, muss ich leider sagen. Also sowohl Erlangen als auch Bietigheim irgendwie.
Ja, ich finde, du merkst halt Erlangen an, dass die halt nur quasi eine Sache spielen können quasi. Also wenn du denen mit Tempo kommst, ja, dann haben es die Erlanger extrem schwer, weil sie echt wirklich, also ich meine, die stellen echt eine kompakte Abwehr dahin. Also möchte ich jetzt mal wirklich auch mal lobend erwähnen. Also die, wenn du da im der Positionsangriff Lücken gegen die finden musst, ist das echt eine Aufgabe. Aber wirklich, wenn du mit Tempo kommst, zweite Welle hin hast, wo die Abwehr noch nicht steht, dann sind die so unorganisiert, dass du da extrem viele Tore werfen kannst. Und das ist wirklich so, dass du kannst wirklich die ärgern, du kannst sie wirklich echt gut schlagen. Aber das ist, also Erlangen kann nur eine Art spielen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann haben sie halt echte Probleme. Das merkt man halt einfach. Und jetzt, wie gesagt, die haben das zuletzt echt gut gemacht, ne? Der Sieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo ich sagen muss, also die Rhein-Neckar-Löwen ohne Juri Knorr. Es ist wirklich im Rückraum extrem schwach. John Lindgren hat es noch relativ gut gemacht jetzt in den letzten Wochen, aber ansonsten kommt da gar nichts aus dem Rückraum. Also das ist wirklich peinlich, muss man echt sagen. Das hat nichts mit Bundesliga-Niveau zu tun, was sie dann gerade im Rückraum zeigen. Gott sei Dank gibt es da mal ein bisschen ein Durchwechseln. Aber jetzt natürlich auch mit der Verletzung von Sebastian Heimann, der wahrscheinlich wieder ein bisschen länger ausfallen wird. Das ist echt extrem bitter für ihn, der echt das Gefühl hat, er ist jetzt wieder zurück und er ist echt wieder da. Jetzt diese Ellbogenverletzung, war auch die Saison über immer wieder verletzt, wo er gar nicht richtig spielen konnte. Da tut es mir für ihn extrem weh. Und man merkt auch einfach, dass den Rhein-Neckar-Löwen einfach was fehlt. Gerade auf Rückraum links, finde ich, sind die ein bisschen dünn aufgestellt. Halil Jaganjac ist auch noch nicht auf dem Level, wo man sagen kann, okay, der ist jetzt schon wieder voll da und kann wieder voll angreifen. Natürlich auch nach langen Verletzungen nicht zu erwarten. Aber trotzdem, also da hätte ich von den Löwen deutlich mehr Gegenwehr erwartet, als was sie da gezeigt haben in Erlangen. Und insgesamt, wie gesagt, die Erlanger, sie können halt über eine Art gewinnen. Und wenn die halt nicht funktioniert, und sie sind halt wirklich auch extrem abhängig von gewissen Leuten. Viggo Kristjansson beispielsweise, wenn der nicht funktioniert in Erlangen, dann wird es auch da auch extrem dünn, weil sie kaum ein Kreisläufer-Spiel haben, was mit vernünftig aufziehen können. Wird ab und an mal versucht über einen Marcheke Baller, aber zum Beispiel in Tobias Wagner spielt kaum noch eine Rolle irgendwie. Also das ist schon extrem wild, was Erlangen da spielt. Und sie haben ja auch noch 1-2 spannende Spiele, ne, jetzt auch nächste Woche gegen Stuttgart in Stuttgart. Also die Stuttgarter können da sich da selbst rausschwimmen, aber da müssen sie dann auch wirklich dann alles dafür tun, weil das werden keine einfachen Aufgaben, denn die Stuttgarter spielen ja auch jetzt keinen Hurra-Handball.
Ja, absolut, ne? Und vor allen Dingen, was ich so erschreckend finde, du hast es gerade gesagt, Tobias Wagner, Maciej Geballa, Viggo Kristjansson, ey, da sind geile Zocker in Erlangen, ne? Also diese Mannschaft, gerade mit Viggo Kristjansson, mit Wagner, mit Geballa, die dürfen doch eigentlich nicht da unten drin stehen. Das kann doch nicht sein. Also da ist irgendwie, weiß ich nicht, seit 2-3 Jahren ist da irgendwie sowas im Argen in Erlangen, dass die Spieler da einfach irgendwie in diesen Strudel mit reinzieht und dass die da nicht mehr rauskommen. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist unglaublich. Und Ja, Stuttgart, hast du ganz klar recht, ne? Für Stuttgart kann sich diese Saison in eine absolute Katastrophe drehen. Verlieren die gegen Erlangen und Bietigheim, dann stehen die auf einmal komplett ja. da unten, Wasser bis zum Hals, beziehungsweise Wasser bis zum Hals steht ja gefühlt jetzt schon wieder. Und dann sind die da mitten drin und dann wird es richtig, richtig gefährlich für die Stuttgarter auf einmal. Und ich bin gespannt, wie sich das noch ausgehen wird, wer da runtergeht, muss ich sagen. Also am Ende würde ich sagen, ich muss es leider so sagen, wie ich es fühle. Ich würde sagen, Erlangen muss da runter, um sich mal neu aufzustellen.
Ja, also ich bin auch bei dir. Ich bin auch dafür, dass eigentlich Erlangen mal runter muss. Dafür, dass man, was man alles so hört, was da schieflaufen soll, mit was für einer harten Hand dort der Aufsichtsratsvorsitzende Bissel diesen Verein führen soll. Da muss echt, glaube ich, die brauchen, glaube ich, echt mal so einen Schuss von Puck, um mal aufzuwachen, dass das so, wie sie es aktuell machen und dieser Verein geführt wird, das nicht weitergehen kann. Also das darf einfach nicht so sein, wenn da Leute erzählen, dass es für sie mit das schlimmste Erlebnis gewesen ist und sie keine Freude dort hatten, ist das nicht etwas, was man hören möchte über verschiedenste Kanäle. Also von daher, glaube ich, wird es vielleicht wirklich dann Zeit. Wir wollen keinem was Böses, aber manchmal ist vielleicht auch so ein Abstieg vielleicht was Bereinigendes, dass man mal ein bisschen demütiger wird, sich mal ein bisschen mal selbst hinterfragt und einfach sagt, okay, was müssen wir vielleicht besser machen als Verein, damit wir dann auch entsprechend, besser wahrgenommen werden, ein bisschen besser positionieren können, damit wir wieder erfolgreicher sind. Denn eins muss man sagen, der Weg, den Erlangen eingeschlagen hat, jetzt irgendwie in den letzten 2-3 Jahren, ist nicht etwas, der sehr erfolgsversprechend gewesen ist. Es ist extrem trainerverschleißend gewesen und so weiter und so fort. Also von daher, da braucht man wirklich mal eine Strategie, eine Idee dahinter. Wo will man hin? Wie will man den Kader aufstellen? Wie möchte man sich einfach professioneller aufstellen? Und das muss einfach passieren, damit sie wirklich mal dann unten aus diesem Strudel rauskommen. Aktuell sehe ich es nicht, dass es passieren wird, aber ey, das ist da unten auch so extrem eng, da können wirklich die direkten Duelle extrem entscheidend sein. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wer am Ende da unten sich behaupten kann, weil das wird auch ähnlich spannend werden wie oben und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das werden auch echt knaller Spieltage bis zum Ende werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, definitiv. Also Handball-Bundesliga muss jetzt einfach verfolgt und geschaut werden, weil besser wird es nicht mehr. Ne? Und dann noch international Champions League und ERF Final Four da zu verfolgen, ist halt einfach für jeden, der Bock auf geilen Handball hat und vor allen Dingen auf Entscheidungen und sauenge Matches, der sollte da jetzt wirklich am Ball bleiben, weil es nur gut wird.
Definitiv. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und natürlich jetzt noch über die Nationalmannschaft reden, die ja jetzt die letzten 2 Qualifikationsspiele hat gegen die Schweiz, gegen die Türkei, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf Sport 1. Ja, wir sind jetzt zurück und wollen natürlich drüber reden, was jetzt ansteht. Robin, lass uns vielleicht mit den 2 großen Namen anfangen. Marco Grigic und Julian Köster. Beide haben jetzt verkündet, dass sie den Verein wechseln werden. Marco Grigic geht nicht, wie alle vermutet haben, nach Hannover, sondern er wechselt zur SG Flensburg-Handewitt. Julian Köster geht zum THW Kiel, beide 2026. Findest du die richtige Entscheidung? Ich meine, weil mich hat Grigic, dass er nicht nach Hannover geht, doch extrem überrascht. Und ich finde, das ist von Flensburg ein sehr, sehr starkes Zeichen gewesen, dass sie dieses Duell doch noch gewinnen konnten und dass sie den Hannoveraner ein Schnippchen geschlagen haben.
Ja, absolut. Absoluter Blockbuster-Transfer von den Flensburgern und ich glaube, das Ding so ein bisschen irgendwie gehijackt, diesen Transfer, ne? Weil ja. Ich glaube, Hannover war schon sehr weit mit Grigic und dann ist Flensburg da doch nochmal reingeschossen. Und ich glaube, am Ende hat wahrscheinlich Grigic das Projekt und die Idee in Flensburg doch überzeugt, da wieder richtig was Großes aufzubauen. Pütlik Grigic, heftige halblinke Kombi, ne? Also die schmeißen dir auch wahrscheinlich in einer Saison ohne Probleme mal ebenso an die, ja, je nachdem wie du die Spielzeit aufteilst, so an die 350, 400 Tore. Alles richtig machst. Ich bin überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass Flensburg den noch zieht, also diesen Transfer und das so auf die Beine gestellt bekommt.
Und vor allem, du darfst ja noch nicht vergessen, Lasse Möller ist ja auch noch da für Halblinks.
Ja, ja, klar. Ja, Lasse Möller ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Müssen wir im Hinterkopf behalten. Ja, Grigic-Transfer hat mich total überrascht. Köster-Transfer, hatte ich das Gefühl, stand irgendwie vor 2-3 Jahren schon fest, dass er irgendwann zu Kiel geht.
Ja, musste er aber auch. Also ich finde auch, das ist
extrem wichtig
für die Nationalmannschaft, ne? Dass beide
absolut
den Schritt dauerhaft europäisch zu spielen, vielleicht auch dauerhaft Champions League, das muss man natürlich abwarten, ne? Die Flensburger und die Kieler waren ja auch zuletzt eigentlich immer wieder Gast. Natürlich die Flensburger jetzt nicht mehr so in den letzten 1-2 Jahren, weil sie auch ein bisschen Probleme hatten, aber das ist, glaube ich, für die Flensburger ist dieser Transfer echt wirklich, glaube ich, wegweisend, weil es das echt nochmal ein Signal an alle ist, die sagen, okay, hey, Flensburg auf dem absteigenden Ast, die verlieren wichtige Spieler, ne, wie ein Goller, der jetzt lieber nach Melsung geht, als in Flensburg zu bleiben und so. Also von daher, glaube ich, ist das, tut das den Flensburgern extrem gut, dass sie jetzt Grigic geholt haben, weil das wirklich auch nochmal ein Zeichen ist an die Konkurrenz, hey, wir sind noch da, uns gibt es auch, wir können auch das Duell um spannende Spieler gewinnen. Und ich bin auch extrem gespannt, was Köster in Kiel zeigen kann. Ich glaube, das kann er nochmal einen Schritt machen und in dieser Mannschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen. Weil ne, da muss man auch schon ein bisschen sagen, so ein kleines bisschen, klar, sind viele junge Spieler mit dabei, so ein bisschen fehlt es da manchmal und ich glaube, dass da Köster echt eine extrem wichtige Rolle einnehmen kann. Und ich bin extrem gespannt drauf, wie er das dann quasi annimmt, welche Rolle er nehmen kann, weil das ist auf jeden Fall etwas, wo er da echt doch mal wachsen kann und da wirklich zentral eine Figur werden kann beim THW.
Gerade die Position auf halb links ist das, was beim THW Kiel wirklich noch eine Baustelle war. Ne? Man hat wirklich, also man hat gut gearbeitet man hat gute Transfers gemacht, sage ich mal, und an der Zukunft gearbeitet. Aber ich finde, diese halblinke Position, da ist zu viel Licht und Schatten immer noch gewesen und die ganze Saison über auch einfach da, wenn ich ehrlich bin, so, und habe da jetzt nicht so die maximale Konstanz einfach gesehen. Und ich glaube, dass die Julian Köster da reinbringen kann. Und Julian Köster musst du natürlich auch unter dem Gesichtspunkt diese Verpflichtung sehen. Ein Winczek hört zum Ende dieser Saison auf, beendet seine Karriere. Und der Mann ist natürlich absolut wichtig und ein elementarer Bestandteil im Innenblock, im Mittelblock gewesen. Und da ist Julian Köster natürlich eine extrem wichtige und gute Nachverpflichtung. Und wird da zusammen mit Petter Överby, mit Pekela zusammen diesen Mittelblock, sage ich mal, gestalten. Und vorne wird er Erik Johansson entlasten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Erik Johansson das auch in die Karten spielt, weil zu viel hing in den letzten 1-2 Saisons immer auch irgendwie an ihm, hatte ich das Gefühl, und da ist das Niveau hat er irgendwie noch nicht so oder hat es vielleicht einfach generell nicht.
Ja, absolut. Deswegen, ich glaube, das ist da sehr extrem wichtig, glaube ich, dass man da noch jemanden mal nachholt, dass man da wirklich auch eine Entlastung dann einfach hinkriegen kann, weil das vielleicht auch ein bisschen ein Thema ist, wenn er vielleicht dann nicht mehr ganz so viel spielen muss, dass er dann vielleicht ein bisschen auch dann besser sich präsentieren kann. Und ich glaube, da hätte man dann wirklich eine gute Verbindung, wenn die zwei zusammen harmonieren, dass man da wirklich dann echt immer noch situativ entscheiden kann, zumal ja Köster noch auf Mitte eine Entlastung sein kann. Also von daher ist das, glaube ich, extrem spannend zu beobachten, wie das funktionieren wird. Und jetzt hier mit einer Nationalmannschaft hat er auch einige Kollegen an seiner Seite. Ne? Wir wissen ja schon mittlerweile, Miroš Lurov ist wieder nominiert worden. Absolut richtige Entscheidung, hat sich ja wirklich da echt sehr, sehr gut präsentiert beim letzten Mal. Und was auch mit dabei ist, Matthias Hasler, der rechts außen, ja. Weil wir gesagt haben, wurde ein bisschen geschont, der Lukas Serra beispielsweise ja auch. Und ja, ich hatte ihn jetzt nicht unbedingt auf der Liste, aber er hat auch durchaus gute Leistungen gezeigt bei Gummersbach.
Ja, definitiv. Ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt auf der Liste gehabt, aber es ist einfach cool, ne, dann da einfach auch mal ihm die Chance zu geben, ihn damit reinzunehmen. Gesehen zu haben, Miroš Lurov hat es super gut gemacht und so, und der Bundestrainer hofft sicherlich darauf, dass es ungefähr der gleiche Effekt ist und dass er vielleicht ähnlich einschlägt und sich da diese Nominierung, sage ich mal, ihm nochmal einen Selbstvertrauenspush gibt und er da reingeht. Ich bin gespannt. Also ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Zettel, muss ich leider zugeben.
Ich auch nicht unbedingt. Da war schon eher natürlich Tim Freihöfer, der sich natürlich da reingespielt hat. Und dann natürlich noch mit dabei, sehr spannend, Tim Notow ist zurückgekehrt in die Nationalmannschaft. Mathis Langhoff ist wieder mit dabei. Und Aaron Sesing ist mit dabei, der Kreisläufer vom BHC aus der zweiten Liga. Extrem spannende Spieler jeweils. Wobei ich sagen muss, Tim Notdorf ist für mich die große Überraschung, weil von den Linksaußen bei den Rhein-Neckar-Löwen ist für mich David Moret doch zumindest der offensiv deutlich stärkere.
Ja, definitiv. Ja, Tim Lotto spielt auch einfach jetzt nicht so eine geile, überzeugende Saison, meiner
Ja.
Meinung nach. Ne? Der hatte sich, glaube ich, das auch ein bisschen anders vorgestellt, irgendwie, dass mit den Rhein-Neckar-Löwen da mehr geht und für ihn auch noch mehr geht. Vielleicht gibt ihm gerade diese Nominierung jetzt auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und einen Push in die richtige Richtung. Für wen es mich richtig freut, ist Aaron Sesing. Der BHC spielt eine beeindruckende Saison in der zweiten Liga. Ne?
Ja.
Komplett ungefährdeter Aufstieg. Wie viel Punkte Vorsprung haben die? 12, 14?
Irgendwie so,
Glaube
auf jeden Fall Meister schon
inzwischen.
geworden, das ist schon
Ja,
extrem gut gewesen.
also der macht es schon richtig gut und ist ja auch jetzt, also er hat ja auch schon eine gewisse Erfahrung. Ne? Ist eine Überraschung im Kader natürlich, Zweitligaspieler, aber der hat natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung, sage ich mal, auch in der Bundesliga ja gesammelt.
Ja, definitiv. 9 Punkte Vorsprung sind es BHC aktuell auf Minden. Also das ist schon wirklich ja, extrem, extrem gut. Gratulation an die Rückkehr. Das hat wirklich einwandfrei funktioniert, dass sie da direkt nach dem Abstieg jetzt wieder zurückkehren. Also von daher sind wir mal gespannt, wie sie dann sich in der Bundesliga zeigen werden. Aber ja, also ich finde auch, hat es auf jeden Fall verdient. Ich bin auch sehr gespannt, wie Mathis Langhoff eingesetzt wird. Man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass man vielleicht auch ein bisschen was anderes sehen kann. Ne? Sowohl Mathis Langhoff ist auf halb links stark in der Verteidigung, Tim Notdurft auch. Also ich bin da gerade gespannt, ob sich Alfred Gislason da auch vielleicht ein bisschen was austesten wird gegen die beiden Mannschaften. Ne? Natürlich, die Schweiz ist extrem unangenehm zu spielen. Wir wissen es jetzt auch von der WM im Januar, dass wir uns da echt schwer getan haben gegen. Aber lass uns doch mal ein bisschen was machen. Wenn du so Leute einfach hast, dann kannst du vielleicht auch mal ein bisschen was eine offensivere Deckung spielen. Das würde mich freuen, wenn wir das in den 2 Spielen hinbekommen, da ein bisschen was anderes mal zu sehen.
Ja, wäre doch toll, ne? Fragen wir ja jetzt schon seit wie lange nach? Ich weiß nicht, seit 3 Jahren oder so. Wie lange ist Alfred Gisler schon jetzt schon Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft?
Auf jeden Fall mindestens so lange.
Das wäre doch toll, wenn wir mal eine andere Deckungsformation als die 6-0 sehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn er da jetzt endlich mal anfängt, irgendwie ein bisschen rumzuprobieren und wir vielleicht 2 Deckungsvarianten auf die Beine gestellt bekommen, um einem Gegner in engen, unangenehmen Spielen auch einfach mal vor eine Herausforderung zu stellen, das wäre das, was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, weil, sorry, aber jede andere Nation auf Top-Niveau in den, ne, die um Halbfinals Medaillentreppchen spielen möchte, kriegt das hin. Und bei den Deutschen hakt es immer so ein bisschen. Und deswegen, ja, probiert es einfach aus. Da wird nicht mehr viel schief gehen. Ne? Die Quali ist durch, meiner Meinung nach. Und
Ja.
dann lasst uns das doch irgendwie mal ausprobieren.
Ja, definitiv. Ich fand es ganz lustig, ich hatte in der Pressekonferenz, ich war kurz mit dabei in der virtuellen, erzählt, dass er gefragt ist, warum er nicht noch mehr experimentiert. Da meinte er kann ja nicht in der U18 anfangen, Leute zu nominieren.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall. Also ich meine, das ist echt super, wir haben 7 U21-Weltmeister mit dabei. Wir werden wahrscheinlich nie alle in der Nationalmannschaft sehen, dafür sind natürlich auch andere einfach echt zu gut. Aber es wird, glaube ich, extrem spannend zu beobachten sein, zumal auch noch nicht ganz sicher ist, wie es mit Juri Knorr, ob der spielen wird. Der ist ja noch ein bisschen angeschlagen, hat jetzt die letzten 2 Spiele bei den Neckarlöwen ja nicht gespielt gehabt. Wenn er natürlich ausfallen würde, sind die anderen natürlich gefordert und da bin ich mal sehr gespannt, wie es dann auch ohne ihn hinbekommen. Jetzt wird ja Luka Witzke extrem viel gefordert sein oder so, aber ich glaube, auch das kann. Also wir haben auch trotzdem genug Qualität ohne ihn, dass wir das sehr, sehr gut hinbekommen gegen die Schweiz, die auch auf Manuel Zehner verzichten müssen, aber die das auch so extrem gut machen. Also hat Andi Schmid echt da schon einen guten Einfluss auf die Mannschaft gehabt.
Ja, natürlich. Also die Schweiz hat sich total gemausert und jetzt durch den Wechsel von Andi Schmid vom Feld auf die Trainerbank, sage ich mal, die Handschrift ist ja trotzdem noch da, sage ich mal. Er hatte ja vorher schon unfassbaren Einfluss auf
Ja.
dieses Team, auch wenn er da, sage ich mal, auf der Mitte agiert hat, hat er trotzdem ja irgendwie dieses Team gelenkt, geleitet und seine Spielphilosophie diesem Team eingeimpft. Und jetzt zeigt er, dass es auch von der Seitenlinie aus kann. Und die Schweiz macht Spaß und das wird ein spannendes, enges Handballspiel. Und ich kann jedem empfehlen, da einzuschalten. Und ich bin gespannt, ob die Deutschen, sage ich mal, die Schweiz in der Schweiz geknackt bekommen.
Ja, definitiv. Da werden wir natürlich genau drauf schauen. Spiele gibt es sowohl bei Sportschau im Livestream als auch bei Dein. Also von daher gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu verfolgen. Heute geht schon los, Mittwoch, 19 Uhr. Spielt Deutschland schon gegen die Schweiz. Haben jetzt zum allerersten Mal außerhalb von Deutschlands einen Lehrgang begonnen. Haben natürlich gesagt, ey, aufgrund der Kürze der Zeit müssen wir natürlich sofort da unten beginnen. Ich meine, Schweiz ist ja auch noch vergleichsweise nahe jetzt von Deutschland, das ist ja ein direktes Nachbarland. Aber es wird auf jeden Fall ja extrem spannend zu beobachten sein, wie sie schlagen werden danach noch gegen die Türkei. Das sollte eigentlich eine machbare Aufgabe sein, auch wenn die sich echt gut gehalten haben, muss ich schon echt sagen. Also das ist schon Chapeau, wie sie auch mitgehalten haben, jetzt auch zuletzt. Aber das müssen ja zwei Siege sein, dann ist man definitiv durch. Wäre man ja auch jetzt schon, ich glaube, als Gruppendritter ist man mit der Punkteanzahl sowieso schon quasi durch. Deswegen, ja, auf jeden Fall, wenn das spannende Spiele, wir werden es natürlich genauestens verfolgen. Dann gibt es uns dann nächste Woche, wo wir dann drüber reden, analysieren, was wir gesehen haben, ob wir eine neue Deckungsvariante gesehen haben. Wir werden jetzt selbst erfahren, jetzt heute, beziehungsweise noch im zweiten Spiel. Und wir werden natürlich dann das Auge drauf werfen. Deswegen solltet ihr jetzt unbedingt folgen beim Social Media Plattform eurer Wahl: Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle X. Anwo findet ihr uns dort jeweils, so ist es richtig. Und natürlich dann auch bei Podcatcher eurer Wahl findet ihr uns. Abonnieren, Like da lassen. Dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Handball Talk auf Sport 1.